1908, der Varmazia-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Besondere Premiere heute. Erstmals haben wir einen aktiven Spieler der ersten Mannschaft zu Gast. Nico Jäger ist gebürtiger Wormser, kennt den Verein aus der Jugend und hat sich über einige hessische Vereine zurück zur Varmazia gekämpft. Mit starken Zahlen, viel Selbstvertrauen und dem klaren Ziel, sich auch in der Oberliga zu beweisen. Was es ihm bedeutet, Varmazia-Spieler zu sein und wie er den Verein und die aktuelle Situation wahrnimmt, das wollen wir ihn heute fragen. Hallo Nico.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, na klar. Außerdem dabei, ihr wisst es, Varmazia-Vorstandsmitglied Christian Bub. Hallo Christian.
Hi.
Und unser Fanbeauftragter Kevin Edling. Hallo Kevin.
Hallo.
Wir wollen den Podcast heute wieder nutzen, um auch Fragen der Fans einzubauen. Kevin, du hast netterweise im Netz wieder darauf aufmerksam gemacht. Wie war denn die Resonanz?
War gut. Also haben sich viele beteiligt. Waren auch ein paar gute, interessante Fragen dabei. Also Resonanz war durchaus positiv, erfreulich und hat mich auch gefreut, dass ich da so viele dran beteiligt habe.
Ja, sehr gut. Vorher will ich aber wissen, Nico, was bedeutet es für dich, für die Varmazia zu spielen?
Also ich sehe das keinesfalls als Selbstverständnis. Es ist für mich ein Privileg, für Worms auch zu spielen. Ich bin auch hier geboren, wohne jetzt unweit gegenüber auf der anderen Rheinseite in Lambertheim und ist schon ein besonderes Gefühl auch, gerade die Atmosphäre auch im Stadion. Und klar, ich habe in der Jugend schon mal in Worms gespielt, aber das jetzt nochmal im aktiven Bereich mitzuerleben, ist doch nochmal ein anderes Gefühl dann auch.
Ja, glaube ich. Kevin, was wollen die Fans wissen?
Ja, also es sind ganz vielerlei Fragen. Was relativ häufig kam, ist so die Frage nach der Zielsetzung, ne, da kam gehäuft die Frage nach deinen persönlichen Zielen, jetzt so ganz generell. Ich vermute mal, das zielt so ein bisschen auf Thema Ligenzugehörigkeit ab, vielleicht auch persönliche Ziele. Was nimmt man sich vor an Toren oder wie auch immer? Was hast du jetzt noch so im Vereinsfußball kurzfristig und langfristig noch so für Ziele, die du gerne erreichen würdest?
Also erstmal war es ja auch ein Sprung quasi von der Gruppenliga bzw. Landesliga in die Oberliga. War auch erstmal eine Umstellung für mich, muss ich sagen. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich direkt als Stammspieler quasi dann auflaufe. Das war jetzt auch nicht so abzusehen, muss ich sagen, ehrlicherweise. Ganz klar, also Ziel, ich glaube, jeder, der zu Varmazia kommt, auch als Spieler, kennt den Verein, auch vom Hören, jetzt übergreifend, ist ja auch in ganz Deutschland bekannt. Und dass jetzt nicht ein normaler Oberligist ist, ist auch bekannt. Also Zielsetzung sollte schon langfristig auch sein, wieder in die Regionalliga zu kommen. Und ich glaube, das ist auch der Anspruch der Fans. Und jeder Spieler weiß auch, worauf er sich einlässt, quasi, wenn er zu Varmazia kommt. Persönliches Ziel, also ja, also Tore jetzt ein persönliches Ziel zu stecken, ist, finde ich, schwierig tatsächlich. Ich stehe jetzt gerade bei 8. Sind noch ein paar Spiele zu gehen. Ich tue mich jetzt schwer, ein Ziel auszugeben, aber für mich ist halt der Anspruch, sollte auch jederlei sein, also jedes Spiel zu gewinnen zu wollen. Und es ist auch möglich in der Liga. Klar, wir hatten jetzt eine Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist, ist jedem bekannt. Das hat auch was mit einem gemacht, auch im Kopf, mental muss ich sagen, auch bei mir. Wenn du dann ins Gefühl gehst, ja, du kriegst dann jedes Mal gefühlt auch gegen Kosmos in der 95. das Tor. Dann klar gegen Pirmasens im Pokal in der 97. Das war der bitterste Moment bis jetzt auch in meiner Fußballkarriere, muss ich sagen. Aber Zielsetzung sollte sein, jetzt quasi den Grundstein auch für nächste Saison zu legen. So habe ich es auch damals gesagt, bei meiner Verlängerung quasi zusammenzuwachsen, so viele Spieler wie möglich zu halten, auch von dem Stamm, von dem Kern und halt von außen welche dazu zu nehmen, die das Ganze ergänzen dann auch, um so den Grundstein für nächste Saison zu legen und dort dann neu anzugreifen.
Du hast ja gerade schon mal angesprochen, du hast ja den Vertrag um 2 Jahre verlängert. Was waren so die Hauptbeweggründe für dich?
Ich fühle mich hier pudelwohl. Das ist, glaube ich, das Wichtigste auch. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich das gesagt hätte, das Umfeld und alles herum, der Trainer, dass ich mich nicht wohlfühle. Also mit Arno habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Wir sprechen auch oft. Der hat mich auch in der Winterpause angerufen, hat mir das Ziel erklärt, auch langfristig. Und das hat mich halt auch überzeugt. Und das war auch einer der Gründe. Ein anderer Grund, ich bin in Worms geboren, wohne in Lambertheim, ist nicht weit. Für mich auch, ist halt auch mit der Arbeit, ich arbeite ja auch Vollzeit quasi im Vertrieb. Und ich habe jetzt auch keine Lust, ehrlicherweise irgendwo eine Stunde hinzufahren, muss ich sagen. Von daher, aber auch der Hauptgrund war, dass ich mich halt sehr wohlfühle in Worms. Jetzt, ob es die Mitspieler sind, der Trainer, Vorstand, aber auch die Fans, mit denen ich mich auch ab und zu unterhalte, auch nach dem Spiel. Ich fühle mich einfach wohl.
Ja, Christian, du hattest die Verlängerung ja bekannt gegeben. 2 Jahre, das kannst du auch nicht alle Tage verkünden.
Das stimmt, ja. Wir machen ja grundsätzlich Einjahresverträge, auch in der Hauptsache, weil die Spieler normalerweise nicht länger wie ein Jahr wollen. Deswegen hat es mich halt besonders beim Nico gefreut. Ich weiß ja auch um die berufliche Belastung so ein bisschen, ne, wo man dann auch, ich meine, das war ja jetzt wirklich ein sehr schneller Aufstieg. Das war ja in der Hinrunde bestimmt auch ziemlich viel an Umstellung, auch mit zusätzlichem Training und höherem Anspruch. Und ich kann mir vorstellen, dass man da schon auch mal doch ein bisschen länger vielleicht auch mal überlegen muss, okay, ich bin jetzt hier in der Oberliga angekommen, mache ich das jetzt weiter? Ne? Ich kann gut mithalten. Ne? Und deswegen hat es mich gefreut, dass es dann über 2 Jahre gleich war, weil es ist ja auch ein Zeichen. Freut mich einfach, wenn ein Spieler, der ein Volltreffer ist, sage ich jetzt einfach mal, und voll eingeschlagen hat, dass er dann auch noch 2 Jahre länger bei uns bleibt.
Das Gefühl zu haben, ich kann da mithalten, auch körperlich, athletisch, aber spielerisch auch. Was hat das mit dir gemacht?
Also ich muss schon sagen, anfangs war es eine Umstellung, auch von den Trainingszeiten her erstmal, also viel früher als jetzt in Auerbach vorher. 17:30 war jetzt auch gerade, wo ich so dachte, okay, wie mache ich es mit der Arbeit? Ich arbeite im Vertrieb, im Außendienst. Hab dann erstmal mit dem Chef gesprochen, hab gesagt, ey, ich habe hier eine Möglichkeit, quasi Oberliga zu spielen. Ob es denn für ihn auch in Ordnung ist, wenn ich ab und zu mal früher raus muss aus Meetings etc., um halt auch ins Training zu kommen. Hat er gesagt, ja, das passt. Er verfolgt es auch selbst, auch auf YouTube, die Highlights und so weiter. Deswegen, die sind da schon mit drin auch. Also körperliche Umstellung war es auf jeden Fall. Wie gesagt, auch von 2 Trainingseinheiten auf 4 in der Woche ist schon eine andere Belastung. Das merkst du definitiv. Auch am Anfang war es eine große Umstellung, muss ich sagen. Du warst einfach platt. Also ich war die ersten Wochen, muss ich wirklich sagen, ich war platt. Und auch die Vorbereitung war jetzt nicht gerade einfach. War schon härter als in der Landesliga, weitaus härter. Aber wie gesagt, mit der Zeit kommst du da rein und gewöhnst dich auch dran, auch der Körper. Also ausdauertechnisch hatte ich keine Probleme. Ich bin fit. Es war eher so körperlich ein bisschen die Physis. Ich bin jetzt nicht gerade ein Zweikampfmonster auch, wie man ja auch gesehen hat. Ich bin eher so, der übers Tempo kommt, über Dribbling. Aber mit der Zeit hast du dich dran gewöhnt, an die Umstellung auch.
Wie ist der Kontakt zu deinen alten Mannschaftskollegen? Und als die gesehen haben, Mensch, der ist in der Oberliga, macht er ja genauso weiter.
Einige waren auch schon zugucken, also meine besten Freunde waren schon zugucken. Da hatte ich auch Karten besorgt, damals gegen die TuS, gegen Koblenz. Die kommen auch ab und zu zuschauen, auch Ältere aus den alten Herren. Ich pflege immer noch einen guten Kontakt zu nach Auerbach. Ich war ja auch dort 5 Jahre und es ist quasi auch wie so eine kleine Familie für mich gewesen. Hat ein sehr enges Verhältnis und gehe auch oft sonntags noch zuschauen. War jetzt auch letzten Sonntag beim Derby zuschauen, haben die 2-1 gewonnen. Die freuen sich auch immer, mich dort zu sehen und wir haben ein gutes Verhältnis.
Kevin, das ist doch der Idealfall. Ein Spieler aus der Region, der sich identifiziert und der ja so viel Spielfreude auch mitbringt. So muss es doch sein, oder?
Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich die Ideal- und Wunschvorstellung aus Sicht eines Fans. Ne? Wenn da jemand kommt, der einen gewissen Bezug zur Region und zur Stadt hat, der in der Landesliga ja überragende Statistiken hatte und sich aber auch relativ schnell dann in der Oberliga zurechtgefunden hat. Und man merkt, ja, da springt der Funke wechselseitig über. Und da freut man sich dann natürlich auch umso mehr, dass das dann noch mal in 2 weitere Saisons mündet. Und ich glaube, das war auch so von der Wahrnehmung her ja in der Entwicklung so in den letzten Monaten, glaube ich, so für die meisten Fans auch mit so die wichtigste Personalie. So habe ich es zumindest wahrgenommen, ja.
Und das drückt sich auch in Zahlen aus. Christian, als Archivbub, hast du ein paar Statistiken zu Nico?
Nico hat ja schon gesagt, 8 Tore sind es aktuell bei ihm. Wenn man den Pokal noch mit dazu zählt, sind es 10 Tore und nochmal 7 Vorlagen, 3 in der Liga, 4 im Pokal. Also in 27 Spielen 17 Scorer. Das kann sich für eine Oberliga-Debütsaison wirklich mehr als sehen lassen, finde ich.
Kevin, was steht noch auf deinem Zettel? Was wollen die Wabazia-Fans noch wissen?
Nico, du bist ja sehr variabel, so nimmt man dich zumindest wahr. Ich glaube, du hast jetzt keine fixe Position, aber was ist denn deine Lieblingsposition? Ne? Kommst du am lieber mehr so über die Außen, spielst du vorne im Sturm?
Also es hängt, glaube ich, auch vom Gegner und vom Platz ab, sagen wir es mal so. Jetzt bei uns im Stadion auf dem großen Rasen eher über Außen, wo ich halt mein Tempo ausspielen kann. Dann hoffe ich auf die Bälle vom Mert oder vom Tom oder wer auch immer auf der 6. oder 8. spielt in die Tiefe. Aber gegen eher so tiefstehende Gegner wie jetzt auf kleinen Kunstresen, ja, dann gerne auch immer auf der 8 tatsächlich, wo ich halt auch das Spiel dann vor mir habe und auch mit Tempo von hinten kommen kann. Also ich habe auch früher auf der 8 oder 10 gespielt, jetzt auch in Auerbach, auch links außen, rechts außen, wie du gesagt hast, überall, also variabel einsetzbar. Es hängt halt auch vom Gegner ab, würde ich sagen.
Jetzt mal unabhängig von der Position, du hast ja schon gesagt, du hast jetzt vielleicht auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass du die Umstellung so schnell wegsteckst und meisterst. Ich glaube, da geht man ja auch mit einem anderen Selbstverständnis jetzt vielleicht in die nächste Saison, wenn man weiß, okay, man ist hier gesetzter Stammspieler. Wie siehst du da auch deine Rolle, ne? Also ist jetzt für dich auch schon der Anspruch, irgendwo da Führungsspieler zu sein, vielleicht auch ein Vorbild für die Kollegen zu sein, zu sagen, hier, ich habe 2 Jahre unterschrieben. Wie siehst du das für die nächste Saison?
Ich bin eher so, ich bin jetzt keiner, der laut vorangeht, wie ein Laurenz Graf, muss ich sagen. Ich bin eher einer, der ruhig ist und sein Spiel spielt, auch nie mit dem Schiri diskutiert oder sonstiges. Ich glaube, wir hatten es auch letztens in der Kabine. Also klar, nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Es ist keiner gesetzt von Anfang an. Keiner hat jetzt einen Freifahrtschein. Nur weil ich jetzt diese Saison Stammspieler bin, spiele ich nächste Saison. Das ist jetzt nicht die Herangehensweise, die ich jetzt auch habe. Sondern du musst dich auch wieder neu beweisen, quasi, dass du Stammspieler werden willst, auch spielen willst. Und dann musst du es halt auch zeigen und auch auf den Platz bringen. Du musst halt die Leistung abrufen, wenn es gefragt ist. Und so ist auch das Geschäft Fußball dann im Endeffekt.
Die Saison hat ja verschiedene Gesichter. Wir waren sehr überrascht, wie positiv es anfangs lief. Und dann der Einbruch, den alle sehr bedauern im Pokal, aber auch in der Liga. Wie hast du es erlebt, auch konkret auf dem Platz?
Ja, also ich weiß noch, wie ich ausgewechselt wurde gegen Pirmasens. Es stand 2-1, war die 90. und du dachtest, das Ding ist durchgefühlt schon. Und dann kommt halt der Lucky Punch von Pirmasens, dass er den dann so trifft. Direkt Abnahme, Volley, Dropkick in den Winkel zum 2-2. Da musstest du schon erstmal schlucken, auch auf der Bank. Und dass du das halt dann im Elfmeterschießen auch verlierst, das Spiel, das war halt noch bitterer, muss ich sagen. Ich glaube, das hatte halt was mit uns gemacht, auch mental, wie gesagt. Also da war irgendwie der Wurm drin, hat man ja dann auch gemerkt in den nächsten Spielen. Dieses Glück, was wir davor halt auch teilweise hatten in anderen Spielen, das war halt auch irgendwie weg dann. Und es war halt einfach eine schwierige Situation, da auch wieder rauszukommen. Deswegen war ich persönlich auch froh, dass dann Winterpause war, dass du mal abschalten konntest von dem ganzen Stress auch, quasi auch mit der Doppelbelastung Arbeit und Fußball, weil da war es jetzt auch nicht gerade einfach bei mir, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich glaube, die Winterpause hat uns allen gut getan. Wir sind dann relativ gut rausgekommen, auch in die Vorbereitung. Die Vorbereitungsspiele waren ja auch eher positiv, hatten dann auch direkt das erste Spiel gegen Diefeln gewonnen. Und klar, das letzte Spiel ist gegen Auersmacher, dass du dann nach 2 Minuten eine rote Karte bekommst. Das war jetzt auch nicht gerade Teil des Plans und war jetzt auch nicht vorhersehbar, muss man ehrlicherweise sagen.
Ich weiß nicht, wie viel du aus der Kabine verraten darfst und wir wollen das Thema jetzt auch nicht in die Länge ziehen und immer wieder ansprechen, aber es hat auch viele Fans beschäftigt, dass da ein Kapitän in der Winterpause ging. Wie hast du das erlebt? Hattest du die Nachricht überhaupt geglaubt anfangs?
Also ich muss ehrlicherweise gestehen, als ich die Nachricht gesehen habe, lag ich abends auf der Couch und habe auf Instagram gescrollt. Auf einmal habe ich gesehen, Abgang. Dann war Altins Gesicht dort zu sehen. Und ich dachte erst so, das kann irgendwie nicht sein, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, inwieweit andere das wussten, also ich wusste davon ehrlicherweise gar nichts. Und das ging auch dann in der Mannschaftsgruppe ein bisschen rund. Und ja, und Altin hat es dann halt nochmal erklärt, auch in der Kabine, dass er halt quasi auch mit seinem Job Probleme hatte und er halt auch eine andere Möglichkeit hat und deswegen auch das wahrnehmen muss, die Möglichkeit. Also meine persönliche Meinung, also menschlich fand ich es sehr schade, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es halt der Kapitän ist auch und quasi halt die Führungsposition, der Führungsfigur und auch eine Identifikationsfigur nach außen. Aber aus beruflicher Perspektive kannst du es dann doch wieder nachvollziehen.
Es wurde jetzt kein Ersatz 1:1 geholt, Christian, weil die Überzeugung herrscht, wir schaffen das auch so.
Ja, einmal das. Wir haben ja mit Jabez Makanda jemanden, der die Position auch übernehmen kann und das auch aktuell tut. Und ich glaube, der Florian hat es ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen auch erklärt, dass es ja auch damit zusammenhängt, dass das jetzt so spät war, dass man da jetzt auch nicht einen Hochkaräter irgendwo loseisen kann. Ja, also ich denke, für die Rückrunde kriegen wir es noch hin. Der Leo Klein ist jetzt auch wieder im Training. Und ja, für nächste Saison müssen wir dann schauen, dass wir hier noch eine Verstärkung kriegen, weil der Jabez ja eigentlich mehr so im Mittelfeld, im Zentrum spielen soll.
Also ich will es jetzt auch nicht jedes Mal erwähnen, aber wenn schon ein Spieler bei uns im Podcast ist, muss ich natürlich nachfragen. Nico, du kanntest die Wormatia schon ein bisschen aus der Jugend, aber als du dann wirklich zurückkamst, wie war das für dich? War das eine Rückkehr oder hat sich das angefühlt wie ein Neuanfang?
Eher wie ein Neuanfang, weil, also du siehst es ja als Jugendspieler mit anderen Augen, das Ganze. Du hast dann damals halt hochgeguckt zu den Aktiven, hast gedacht, wow, Profis spielen in der Regionalliga und das Ganze drumherum und jetzt quasi selbst dann das Ganze von innen quasi zu sehen, sage ich mal, ist doch was anderes auch nochmal. Und das siehst du halt auch nochmal mit anderen Augen dann.
Kevin, haben wir noch Fragen auf deinem Zettel?
Ja, passt vielleicht auch noch so zu dem Thema Abgang in der Winterpause. Nico, was wäre denn so aus deiner Sicht notwendig, also von Vereinsseite, um Spieler langfristig zu binden? Und ja, man, das ist immer so eine Dauerphrase in Worms, den ständigen Neuaufbau so ein bisschen, ein bisschen den Kreislauf zu durchbrechen. Ich meine, du hast jetzt für 2 Jahre verlängert. Du kannst das ja vielleicht auch so ein bisschen aus deiner Sicht beurteilen. Was wäre denn da nötig?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, jetzt aus Spielersicht das zu beantworten, muss ich sagen. Ich kann aus meiner Sicht sagen, was bei mir reingespielt hat, ist quasi halt einfach das Thema Wohlfühlen. Du musst dich halt auch wohlfühlen, da wo du bist. Das bringt nichts, wenn du spielst. Oder auch, ich hatte es damals auch in einem Verein quasi, ich habe gespielt zwar, aber ich habe mich halt in dem Umfeld halt auch nicht wohlgefühlt. Und deswegen habe ich es halt auch relativ schnell abgebrochen wieder. Und das Thema Wohlfühl, Spaß ist das Wichtigste. Klar, der Wettkampf auch, geht einher damit. Wenn ich das jetzt von außen betrachten würde, eventuell, um auch junge Spieler quasi zu was bieten zu können, wäre eventuell meine Idee quasi auch Ausbildungsplätze zu vermitteln, um halt auch eine Möglichkeit denen beruflich zu bieten. Wenn sie schon von weiter weg zum Beispiel auch herkommen oder quasi auch aus den USA. Wir haben auch viele Spieler aus den USA, die dann zu uns kommen. Das wäre auch eine Möglichkeit quasi mit der Arbeit, das zu verknüpfen.
Christian, die Idee und den Ansatz gab es ja auch in der Vergangenheit schon teilweise mit Erfolg, kann man sagen.
Ja klar, das wird auch aktuell gemacht oder versucht bei denen oder auch bei Neuzugängen. Ne, ist es ja auch immer ein Thema, dass der eine oder andere sagt, ja, also ich hätte schon Interesse, ja, und wäre super, wenn ich noch einen Job hätte oder eine Ausbildungsstelle. Und ja, wird natürlich gesucht, ja. Also das wird tatsächlich auch gemacht, ja. In der Regionalliga war das, glaube ich, sogar noch ein bisschen öfter, weil man da auch viele Spieler hatte, die halt nur Fußball gespielt haben und dann halt mal so langsam überlegt haben, was ist denn danach? Und da war das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, das wird durchaus hinter den Kulissen durchaus gemacht, ja.
Ja, ich kann mich erinnern, den ein oder anderen Spieler auch bei einem regionalen Energieversorger schon getroffen zu haben, aber gibt's noch weitere Beispiele. Kevin, hast du noch was auf dem Zettel?
Ja, vielleicht noch zum Abschluss eine ganz interessante Frage. Wenn du für einen Tag Entscheidungen im Verein treffen könntest, was wären die 3 ersten? Also Stichwort Kader, Umfeld, Sonstiges.
Schwierige Frage.
Liebe Grüße an Alex an der Stelle.
Ja, also was ich mir wünschen würde, was halt auch, glaube ich, bei keinem anderen Verein so der Fall ist, ist die Rückkehr der Subs, also der Ultra-Gruppierung. Das pusht extrem auf den Platz, muss ich sagen, dass du nochmal die Jungs hast, die dann auch dich auch anpeitschen, auch wenn es mal nicht läuft, die merken das. Also es war auch so, dass als ich auch auf den Platz gekommen bin, das erste Pflichtspiel, das weiß ich noch, damals gegen Cosmos Koblenz, du läufst da rein, da war da diese Choreo, wo, glaube ich, drauf stand, den Drachen auf der Brust, du bist wie eine Sucht. Also es war schon Gänsehaut, muss ich sagen. In dem Moment, das kannte ich so nicht und war auch was ganz Besonderes. Das sind auch so Momente, die wirst du nie vergessen. Das bleibt auch im Gedächtnis, werde ich auch noch meinen Enkeln erzählen irgendwann, wenn ich welche haben sollte. Aber ansonsten Entscheidungen, tue ich mich irgendwie schwer, was zu sagen, was konkret. Das ist eher so, also ich bin jetzt kein Vorstand oder Sonstiges, deswegen, ich finde es schwer, da irgendwas zu sagen, tatsächlich.
Schwierig, ja.
Kann man gut nachvollziehen aus Spielersicht. Aber Nico, nimm uns doch mal mit. Wie sieht denn eine typische Wamazia-Woche aus? Also 4-mal Training hast du schon erwähnt. Wie ist so der Ablauf? Wann erfahrt ihr, wer in der ersten Elf ist? Wie sieht's aus mit dem Matchplan? Das sind so Einsichten, die man als Fan selten hat.
Also montags machen wir meistens Videoanalyse vom letzten Spiel, gehen auf gewisse Situationen ein, die jetzt gut gelaufen sind oder auch weniger gut. Und dann machen wir meistens so ein Spielersatztraining. Das heißt, die viel Belastung hatten im Spiel, 90 Minuten durchgespielt haben oder meistens mindestens 70, die machen eher so Regeneration und die anderen dürfen dann voll trainieren. Dienstags machen wir meistens Krafttraining jetzt aktuell, Ober-Unterkörper und auch Spielformen. Donnerstags meistens Videoanalyse vom Gegner, der bevorsteht am Wochenende dann, um gewisse Muster quasi auch zu erkennen. Das macht der Schunki dann bei uns und bereitet uns da gut immer vor. Und freitags, da erfahren wir dann oft, oder also da steht dann quasi die Elf fest, die auch spielt am Wochenende. Klar, manchmal gibt es Positionen, die jetzt noch nicht quasi klar sind. Das folgt dann meistens dann nach dem Training. Aber wir machen meistens dann schon so, dass wir dann auch dass dann auch die Leute zusammenspielen dann am Freitag im Abschlusstraining, die auch dann auf dem Platz sind am Samstag.
Und am Spieltag selbst, wann geht's los und wann fängt dein Kribbeln an, das du mutmaßlich hast?
So unterschiedlich, je nachdem, ob wir halt auswärts oder zu Hause spielen. Das ist ja immer die Frage, wie lang der Weg ist in der Oberliga. Nach Auersmacher war es ja auch fast 2 Stunden mit dem Bus. Also meistens, wenn wir zu Hause spielen, wir treffen uns ja meistens dann um 12.30 Uhr, also 1,5 Stunden vorm Spiel. Ich stehe dann meistens um 10 gemütlich auf, mache mir dann mein Frühstück, ob es jetzt Overnight Oats sind, also Haferflocken mit Joghurt oder Eier. Das entscheide ich meistens am Vorabend dann tatsächlich. Und dann, ja, also nach dem Frühstück, dann fängt es schon so ein bisschen an. Dann merkst du so, da kommt langsam der Tunnel. Du bereitest dich aufs Spiel vor, auch mental gehst du quasi rein und es geht bald los. Aber es ist nicht nur eine Anspannung, also ich freue mich immer auf jedes Spiel, weil ich halt auch Bock habe zu spielen und du machst es ja auch, weil es dir Freude macht. Also es ist ja auch was Besonderes und eine Leidenschaft, die nicht verloren geht.
Rituale, Christian, wir hatten auch mit deinem Vater schon drüber gesprochen. Das macht für die Spieler was aus, aber auch für die Fans, was auch teilweise über Jahrzehnte hinweg bleibt.
Ja, natürlich, ja klar. Ich habe auch meine Rituale, die sich über die Jahre natürlich auch geändert haben. Früher als reiner Fan war das natürlich noch ein bisschen anders, als jetzt, wenn man eine Aufgabe hat am Spieltag. Ne? Also früher war es so, habe ich auch ein bisschen länger geschlafen, bin dann aufgewacht, habe mich dann schon mal in Vorfreude auf das Spiel schon mal drauf eingestellt, vielleicht das Schal rausgelegt. Und heute ist es halt so, dass ich gucke, dass die ganzen Akkus von der Technik aufgeladen sind und dass ich auch ja nichts vergesse oder irgendein Kabel oder sonst irgendwas. Und bin natürlich auch durchaus oft auch schon um 12.30 Uhr dann im Stadion, damit ich ein bisschen Zeit habe und nicht in die Hektik komme. Also ja, hat sich auch geändert, was da die Rituale angeht.
Ja, wir haben auch schon eine Podcast-Folge vor einem Heimspiel aufgezeichnet, Kevin. War ein bisschen stressig, aber hat funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und nach dem Spiel geht's ja mit den Ritualen dann meistens weiter. Ne? Man geht heim, ärgert sich. Ne? Nein, Quatsch.
Ja, mal so. Ja. Ich gehe heim, fange an, Spielbericht zu schreiben, den Highlight-Bericht und dann irgendwann um 22.30 Uhr sage ich so, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und wenn ich dann noch Bock habe, lese ich vielleicht noch Kommentare.
Jetzt bist du hoffentlich noch ganz lang bei uns, Nico, und du hast auch verlängert. Trotzdem, du bist Fußballer und du hast gezeigt, dass du Ligen überspringen kannst. Die Wamazia kann auch eine Plattform sein für Spieler. Wenn wir jetzt mal sehen, Noel Eichinger, der jetzt zum KST gewechselt ist, der auch schon in Worms gespielt hat. Was ist so dein Wunsch, deine Perspektive? Wo könnte es noch hingehen?
Ich habe schon oft Gedanken drüber gemacht. Also ich bin jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste tatsächlich. Wenn man so sieht, 25 mittlerweile schon auch. Ist halt immer die Frage, die Abwägung. Wenn jetzt wirklich das Angebot kommen würde, würdest du es machen? Habe ich mich auch schon oft gefragt. Würdest du es machen? Ich will eine Antwort zu geben, vermutlich nein tatsächlich, weil ich einen guten Job habe, der gut bezahlt ist, auch im Vertrieb. Und die Frage ist, würdest du das aufgeben wollen quasi? Und das ist halt so die Abwägung. Also mein Ziel ist es jetzt erstmal bei der Wamazia zu bleiben, ganz klar. Und auch hier zu spielen die nächsten 2 Jahre. Wenn es in die Regionalliga hochgeht, wäre natürlich der Traum. Also klar, würde ich jetzt nicht nein sagen. Ist auch das Ziel, mein persönliches Ziel. Wie schon erwähnt, jedes Spiel zu gewinnen. Ich hasse es zu verlieren. Ich glaube auch die meisten in der Kabine. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie die Stimmung war nach der Sieglos-Serie, die wir hatten. Da war bis nach Hause gegangen abends und das Wochenende war gelaufen. Und mein persönliches Ziel jetzt, ich habe jetzt nicht den Anspruch, quasi auch nochmal quasi den Verein quasi höher zu verlassen. Also es muss sich halt auch schon lohnen, finanziell dann quasi, finanzieller Natur, dass ich auch meinen jetzigen Job, den ich aktuell habe, im Vertrieb kündigen würde. Und ich glaube, realistisch gesehen, dass es nicht der Fall ist. Und deswegen ist es einfach, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Job. Ich werde jetzt auch den Job wechseln, quasi zum 1.7. tatsächlich. Ich habe jetzt die Woche gekündigt bei meinem jetzigen Arbeitgeber und werde eine neue Vertriebsstelle antreten, dann ab 1.7. Und deswegen, also auch quasi vorgesorgt für nach dem Fußball quasi, wenn man es so sagen kann.
Ja, ich glaube, das ist weitsichtig und klug. Hast du einen Berater?
Ja, mein Vater tatsächlich. Also wenn es einer macht, mein Vater jetzt Berater an sich, nein. Aber mein Vater ist immer dabei, auch bei jedem Heimspiel. Fährt auch überall mit hin auf die Auswärtsfahrten. Also der ist da immer mit dabei.
Es gibt ja ein paar Dinge, Kevin, die stören auch die Fans. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich in der Bundesliga sehe, wie sich alle die Hände vor den Mund halten, weil ja irgendein Lippenleser was identifizieren könnte, das finde ich lachhaft. Das nervt mich. Kevin, wie ist es bei dir? Und dann Nico, würde mich interessieren, was du vielleicht an der Branche, ja, was dich da stört, was dich da nervt.
Ja, du hast ja eben schon mal die Brücke geschlagen, ne? Thema Berater. Und da stört's mich jetzt nicht mal per se, dass ich da, ja, ich sag mal jetzt noch so eine Nebennische gebildet hat, wo Leute mit Geld verdienen, weil ich glaube durchaus, dass so ein Berater vielleicht auch für den Spieler zumindest höherklassig, ne, den einen oder anderen Mehrwert auch bringen kann. Mich ärgert's eher da, dass sich Spieler hinter den Beratern verstecken, ne? Also wenn dann Berater Aussagen treffen oder wie auch immer, ne, dass sich dann der Frust erstmal auf den Berater entlädt und ich mir dann immer denke, ja, Moment mal, also wenn das jetzt mein Berater wäre und der würde gegen meine Interessen handeln, dann hätte ich ja auch den Drang, das richtig zu stellen. Also ist ja dann auch relativ klar, wessen Interessen er vertritt. Insofern ist er ja auch nur Sprachrohr. Ja, ich sag mal, das Verstecken da hinten dran, das finde ich nervig und dass das halt auch nach unten mittlerweile so Auswüchse annimmt. Also vielleicht unterschätze ich's, aber ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, ob ich in der Verbandsliga einen Berater brauche, ne? Also das sind dann schon so Themen, wo ich mir dann immer denk, oder in der B-Jugend oder so, ne, ob das dann alles so sein muss und ob das dann auch wirklich zielführend ist, das würde ich einfach mal an der Stelle anzweifeln und hinterfragen.
Ja, wir hatten ja auch schon den Eindruck, dass der ein oder andere Berater einem Wormatia-Spieler Flausen in den Kopf gesetzt hat und irgendwie sind die dann im Nirgendwo gelandet und hätten bei uns Publikumslieblinge werden können. Nico, was stört dich am Business, vielleicht auch in der Bundesliga, aber selbst in der Oberliga gibt es da Verhaltensweisen, Marotten, ja, die du an anderen siehst, die dich nerven?
Also zum Thema, was du gesagt hast, Lippenlesen, also ich glaube in der Bundesliga, also bei uns ist das ein netter Fall, wir sind jetzt keine Profis in der Hinsicht, aber ich glaube in der Bundesliga musst du schon aufpassen, was du auch sagst, wenn du halt mal was Falsches sagst, kannst du ja schnell mal in die Panne gehauen werden und auch einen Shitstorm auslösen. Bei uns, also sehe ich jetzt quasi keine Probleme. Klar, du musst schon aufpassen, was du sagst. Du kannst nicht alles sagen quasi, kann auch alles Folgen haben im Endeffekt. Deswegen gut überlegen, was man sagt. Aber ist nochmal was anderes als in der Bundesliga jetzt.
Christian, dass du dich teilweise entfremdet hast vom großen Fußball, haben wir schon eruiert. Aber es gibt dann auch so kleine Momente, die wir gerade beschrieben haben. Gibt es da was, was dich dann nervt?
Kevin hat ja das Beraterthema schon erwähnt. Ich kriege da ja dann auch ein bisschen was mit, ab und zu, ne, wo es dann hängt an Entscheidungen und ja, da denke ich dann auch, ach Mensch, war das früher auch so kompliziert. Da habe ich das Gefühl, da waren die Verhandlungen dann doch etwas einfacher. Dann hat man gesagt, hier, willst du kommen zu Wormatia? Jawohl, hier und Handschlag und dann funktioniert das. Und ja, das ist ein bisschen blöd, dass da heutzutage noch so viele mitreden bei so Geschichten, aber ja, das ist jetzt einfach heutzutage so, muss man mit umgehen, muss man akzeptieren.
Was mir vielleicht noch einfällt, ganz aktuell glaube ich auch Thema VAR, bin ich immer noch froh, dass uns das in der Oberliga, Regionalliga komplett erspart bleibt, weil das aus meiner Sicht komplett die Emotionen und all das, was man als Fan irgendwie so liebt, komplett killt, ne? Also wenn ich heute im Stadion irgendwie in der Bundesliga, zweiten Liga ein Tor sehe und man hat eigentlich schon gar nicht mehr das Herz, sich irgendwie zu freuen, weil man jetzt vielleicht dachte, okay, vielleicht stand der Stürmer 3 Minuten vorher mit seinem kleinen Zehennagel irgendwie im Abseits. Das ist zum Beispiel tatsächlich was, wo ich mich im Wormatia-Stadion auch trotz der manchmal dürftigen Schiedsrichterleistung dann doch freue, dass ein Tor in aller Regel dann auch ein Tor bleibt und da nicht irgendwie nochmal 3 Minuten gegengecheckt wird und dann wegen der fahrenscheinlichen Begründung vielleicht dann so ein Ding auch zurückgenommen wird.
Ja, es gab ja, früher hieß es ja immer im Zweifel für den Stürmer, das gibt's ja leider überhaupt nicht mehr und immer wenn ich dann sehe, wenn sie dann die Linie ziehen und man muss dann gucken, ach ja, eventuell mit der Schulter so einen halben Zentimeter, ja, okay, ja, damit kann man ein Tor erzielen, also, ach, das, ich, wobei man kann es halt auch nicht sagen, ja, gleiche Höhe, wir geben Toleranz 5 Zentimeter oder so. Aber ja, das ist mir schon oft aufgefallen.
Unterm Strich macht es den Fußball halt nicht besser, ne? Das muss man, glaube ich, einfach mal sagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass dadurch grundsätzlich der Fußball fairer und besser geworden ist, ne? Und das ist für mich einfach das große Fazit. Deswegen denke ich mir auch, schafft das Ding wieder ab und fertig.
Also ich muss sagen, ich bin auch Gladbach-Fan tatsächlich. War auch die letzten Jahre immer im Block tatsächlich. Und wie Kevin gesagt hast, du stehst dann im Block quasi, das Tor passiert, alle rasten aus und dann siehst du halt auf einmal, der Schiri hört irgendwie mit seinem Ohr irgendwo nochmal im Keller nach und dann stehst du halt da und denkst dir, ja, super, ist es jetzt ein Tor oder nicht? Emotionen, klar, wenn du jetzt im Wormatia-Stadion oder in der LWR-Arena spielst und schießt da ein Tor, ist nochmal was anderes als in der Landesliga jetzt, muss ich sagen, wenn ich vor 80 Zuschauern spiele. Da ist auch ein Moment, der mir immer im Kopf bleiben wird, quasi das Tor, wo ich gemacht habe gegen TuS Koblenz, ist 1-0 nach, glaube ich, 3 oder 4 Minuten in dem Topspiel da vor 1200 Leuten. Das ist schon nochmal was anderes dann, wenn halt auch dann der ganze Block da bebt und das du auch nochmal hörst dann auf dem Platz. Das macht schon was mit einem auch innerlich.
Kevin, das hören die Fans doch gern und du als Fernbeauftragter in besonderem Maße, würde ich vermuten.
Ja, ich höre es gern, weil ich es ihm abnehme, ne? Das ist ja immer das Entscheidende, ne? Weil man das merkt, dass er das auch verkörpert und das dann auch direkt mit einer Zwei-Jahres-Verlängerung quasi untermauert, ne? Also das reine Hören ist das eine, ne? Aber das Gefühl, das ist wirklich was Besonderes für Nico und das nehme ich ihm auch voll ab. Das ist schon noch mal eine ganz andere Nummer und das ist natürlich auch für uns als Fans irgendwie so der Idealzustand, ne? Also da ist so, ne, ist ja immer so diese Phrase, wir für euch, ihr für uns, ne? Aber dass auch verkörpert wird auf dem Platz, das ist einem Fan natürlich in besonderem Maße auch wichtig und dass sich da auch einer mit dem Verein identifiziert und das merkt man auch und das ist natürlich auch schön und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ne? Das merken die Fans. Und deswegen glaube ich, das war, also ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen, aber ich glaube, ich hatte mal spaßeshalber so zur Winterpause so eine Umfrage gemacht in der Facebook-Gruppe, ne, so, was wäre denn jetzt so aus eurer Sicht der Spieler, mit dem ihr am liebsten und am wichtigsten verlängern wollen würdet? Und da war es tatsächlich der Nico mit weitem Abstand, ne? Also noch vor einem Altin Vreeler, der Kapitän war oder was weiß ich, ne? Also das hat ja auch eine Wechselwirkung, ne?
Nico, wie sehr freut dich das zu hören?
Klar, also positives Feedback freut einen immer. Aber was halt auch klar ist, ist es keine One-Man-Show quasi. Also es funktioniert nur im Team, im Kollektiv halt auch. Und es ist halt auch Verdienst der Mannschaft, dass es auch bei mir quasi so dann gelaufen ist, wie es jetzt läuft. Und auch quasi, dass ich von Anuar das Vertrauen bekommen habe, auch direkt zu spielen und alles, dass er mich da auch quasi gesetzt hat. Dafür bin ich auch sehr dankbar dann auch im Endeffekt.
Ja, das spürt man. Und du bist der erste Spieler bei uns im Podcast. Wenn du im Gespräch bist, ihr gebt ja ab und an auch Autogramme im Stadion. Was würdest du einem jungen Spieler sagen, der auch davon träumt, mal bei der Wormatia höherklassig zu spielen? Woran muss man arbeiten in der Jugend? Worauf kommt es im Kern an? Klar, Talent mitzubringen ist eine Sache, aber viel Arbeit wahrscheinlich auch.
Wollte gerade sagen, also Talent ist nicht alles, kann man so sagen. Also ich bin auch sehr gemütlich gewesen damals. Das war auch der Fehler bei mir tatsächlich, warum es wahrscheinlich nicht höher rausgegangen ist. Einfach immer dranbleiben. Es läuft nicht immer alles nach Plan. Auch wenn es Rückschläge gibt, nie aufgeben und immer durchziehen. Das war bei mir auch so. Ich sage immer, alle Wege führen nach Rom. Bei mir ging es dann in die Kreisliga tatsächlich auch und in die Gruppenliga und jetzt über Umwege nach Worms. War jetzt auch tatsächlich nicht so abzusehen, hätte ich auch niemals mit gerechnet im Nachhinein dann. Aber wenn ich einen Rat geben könnte, niemals aufgeben und auch sich von Rückschlägen niemals aufgeben.
Und was du vorhin gesagt hast, nehme ich zumindest so wahr, aufs Umfeld zu achten, da wo man sich wohlfühlt, das ist wahrscheinlich auch ein Faktor.
Sag immer, gerade bei Jugendspielern, also Spaß ist das Wichtigste, dass du den Spaß am Fußball hast, wenn Spaß nicht verloren geht. Und ich kenne es selbst damals, ich hatte eine Phase, wo ich wirklich keinen Spaß hatte mehr. Und auch überlegt hatte aufzuhören. Ich hatte auch teilweise dann, glaube ich, 2 Monate komplett aufgehört, wo ich einfach mal Pause brauchte und habe dann halt wieder den Spaß am Fußball entdeckt, wo ich dann in die Kreisliga bin mit meinen Freunden aus der Schulklasse damals. Und so habe ich den Spaß wiedergefunden am Fußball. Und das ist auch das Wichtigste, gerade in jungen Jahren.
Und hoffentlich von Verletzungen verschont zu bleiben, das kann ja auch einem den Spaß am Sport nehmen. Wie sieht es da bei dir aus bisher, auch in der Jugend und danach?
Also ich hatte damals, als ich beim Waldhof in der Jugend war, tatsächlich einen Knöchelbruch. Das hat mich auch so ein bisschen rausgeworfen. Den Weg erschwert, sagen wir es mal so. War auch mehrere Monate draußen. Das war halt auch in der Jugend dann nicht schön, wenn du dann draußen stehst und zuschauen musst. Das hat auch, sag mal, wehgetan innerlich. Und ja, ist einfach ein blödes Gefühl, wenn du dann dort stehst, zugucken musst. Die anderen haben ihren Spaß, rennen da rum, spielen Fußball und du musst dann halt von außen zugucken. Ist halt, ja, ist Kacke, muss man so sagen. Aber jetzt aktuell, also seitdem halt auch nichts Größeres mehr. Klar, mal, ich glaube, vor 2 Jahren mal ein Faserriss, aber seitdem auch wirklich gar nichts mehr. Also ich bin da gut verschont geblieben und hoffentlich bleibt es auch so in Zukunft.
Ja, da drücken wir dir die Daumen, ist wirklich beeindruckend da von der Kreisliga in die Oberliga. Christian, wir wollen zum Ende dieser Folge noch auf ein besonderes Jubiläum schauen. Was war denn vor 90 Jahren?
Ja, also wir haben jetzt seit 2026 sind gleich mehrere Jubiläen. Ne? Im Laufe des Jahres grabe ich da das ein oder andere Mal raus und jetzt das erste davon war jetzt kürzlich am 22. März 1936, also vor 90 Jahren, hat die Wormatia ihren ersten Südwestmeistertitel geschafft, also in der Gauliga Südwest, so hieß es damals. Ja, Wormatia damals noch mehr Richtung Hessen tendierend, sage ich mal, noch aus historischen Gründen. Also da in der Gauliga Südwest halt hat auch Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach mitgespielt. Und ja, es war damals so 3 Spieltage vor Schluss, da hatte die Wormatia eigentlich schon das entscheidende Spiel verloren gegen Pirmasens 3-1. Pirmasens Tabellenführer mit 4 Punkten Vorsprung, 2 Spiele waren
es. Damals fing das schon an.
Damals fing es an. In Pirmasens, auf dem Horeb, nehme ich mal an, vor 10.000 Zuschauern. Pirmasens danach Tabellenführer, 4 Punkte Vorsprung, 4 Punkte waren noch zu vergeben, also eigentlich war es vorbei. Dann hat Pirmasens aber die letzten 2 Spiele verloren. Wormatia hat 3-1 gewonnen gegen Kickers Offenbach und dann eben im großen Finale sozusagen am letzten Spieltag zu Hause vor 15.000 Zuschauern gegen Eintracht Frankfurt mit 4-1. Frankfurt Tabellenzweiter, Wormatia Tabellenvierter und nach dem 4-1-Sieg dann plötzlich Spitzenreiter wegen des besseren Torverhältnisses. Der erste Südwestmeistertitel und ja, in der aktuellen Alla Wormatia, unserem Vereinsmagazin, habe ich auch mal einen zeitgenössischen Bericht abgetippt auszugsweise und ein paar Fotos reingemacht, Social Media auch ein paar Fotos. Da kann man sich mal anschauen, wie das damals gewesen ist, wo diese 15.000 Zuschauer sich verteilt haben im Stadion, dass die teilweise einen Meter von der Eckfahne entfernt auf dem Boden gesessen haben. Und ja, alles ebenerdig, großartig. Und ja, ist interessant, mal ins Archiv reinzugucken. Möchte ich auch gerne öfter machen. Und wie gesagt, im Laufe des Jahres ist noch das ein oder andere Jubiläum. Vielleicht wird auch eins davon vielleicht sogar etwas größer begangen, wenn wir es hinkriegen, müssen wir mal schauen.
Welches denn?
Es jährt sich unsere DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfB Leipzig. Das jährt sich auch. Das war auch 1936, wenn ich jetzt nichts komplett Verkehrtes sage. Und ja, bin ich im Kontakt mit einem Kollegen, der bei Lok Leipzig aktiv ist. Und vielleicht kriegen wir da irgendwas Gemeinsames hin. Müssen wir mal schauen.
Also exklusive News hier bei uns im Podcast. Kevin, in den sozialen Netzwerken haben wir die Bilder gesehen, die Christian eben angesprochen hatte. Da kommt Wehmut auf, auch die ganzen Kommentare. Sowas werden wir nie wieder erleben. Das volle Stadion zu sehen, wie die Leute voller Hoffnung dahin gepilgert sind. Das zeigt doch, was einen Traditionsverein auch ausmacht.
Ja, absolut. Und da hatten wir es ja hier im Podcast auch drüber. Ich meine, wir hatten es ja jetzt in einer der Folgen, die vielleicht jetzt auch demnächst erscheint, ohne zu vorgreifen zu wollen, auch über das Thema Pokalspiel gegen FSV Mainz, 12.000 Zuschauer, ne? Also ich glaube, in dem Verein steckt immer noch eine gewisse Power, eine gewisse Wucht, nur leider schaffen wir es in den letzten Jahren leider, dass ja so der die sportliche Initialzündung fehlt immer so ein bisschen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich meine, auch damals Aufstiegsspiel jetzt zum letzten Regionalliga-Aufstieg, das waren auch gut 1.000 Wormser im Gästeblock in Mainz. Und das sind natürlich dann auch so die Situationen, wo man gleichzeitig irgendwie ja total stolz ist, aber auch immer so ein bisschen wehmütig, wenn man sich denkt, okay, ja, die Ereignisse wurden irgendwie die letzten Jahre immer ein bisschen rarer gesät und immer vom Abstand ein bisschen weiter. Aber die Power ist noch da und ja, da hoffe ich jetzt, dass wir das einfach in naher Zukunft wieder hinkriegen, ne? Dass wir wieder mitspielen um den Aufstieg. Das muss noch nicht einmal zwangsläufig dann der Aufstieg sein in Konsequenz, aber einfach bis zum Schluss oben dran bleiben. ja, vielleicht dann auch mal wieder so ein Pokalviertel oder Halbfinale gewinnen, auch ins Finale einziehen, vielleicht das Ding auch mal wiederholen. Da gab es ja auch genug dramatische Erlebnisse und Ergebnisse in den letzten Jahren. Von daher, ja, ich glaube, da steckt immer noch ein Stück in dem Verein drin. Jetzt nicht mehr ganz in dem Ausmaß wie in den 30ern, das ist klar, weil der Fußball sich generell einfach, glaube ich, auch anders entwickelt hat. Und ja, aber da müssen jetzt alle, glaube ich, wieder ein Stück weit mit dran arbeiten, dass es wieder ein Stück weit in die Richtung geht.
Also mit Leuten wie Nico, der heute bei uns im Podcast war, das ist doch genau der richtige Schritt in die richtige Richtung mit einem Zwei-Jahres-Vertrag. Kevin, ich nehme mit, die Power ist noch da. Ein wunderbares Schlusswort. Wir glauben an die Wormatia, wir sind da unverbesserlich. Ich darf mich recht herzlich bei euch dreien bedanken und natürlich bei allen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal, 1908, der Wormatia-Podcast.